Willkommen zu einer neuen Folge unseres Festival-Podcasts. In der letzten Folge hatten wir bereits den Schauspieler und Derwischtänzer Mohammad Sadu Charouf zu Gast, der im diesjährigen Programm Brückenklänge vom Bosporus bis zum Rhein als Derwischtänzer auftritt. Heute nehmen wir die literarische und sprachliche Perspektive des Programms in den Fokus. Zu Gast ist Janet Rüa-Voss, Schauspielerin, Sprecherin und Performance-Künstlerin. Sie verleiht den Texten von Rumi, Pamuk, Safi Can und Jens Mühling ihre Stimme und führt das Publikum mit Poesie, Präsenz und Klang durch diesen besonderen Abend. Herzlich willkommen zu Artists Around the World, dem Podcast des Niederrhein Musikfestivals. Im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern des Festivals nähern wir uns ihren unterschiedlichen Kulturräumen und bekommen spannende Einblicke in ihr kreatives Schaffen. Mit diesem Podcast möchten wir Ihnen den Menschen hinter dem Künstler näher bringen. Mein Name ist Annette Mayburg. Ich bin die künstlerische Leiterin des Niederrhein Musikfestivals und wünsche Ihnen nun viel Freude mit dieser neuen Podcast-Episode. Hallo Janet, schön, Hallo. Dass du da bist.
Ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, ich dachte mir, wir gehen erstmal auf deinen persönlichen Lebenslauf, ein bisschen auf das ein, was du jetzt momentan machst. Du bist ab August dieses Jahres Ensemblemitglied am Thalia Theater in Hamburg. Ja. Tolle Sache. Und hast in der letzten Spielzeit beim Düsseldorfer Schauspielhaus, beim Theater Bremen und beim Wiener Burgtheater gastiert. Wie ist es für dich, zwischen unterschiedlichen renommierten Bühnen zu arbeiten, künstlerisch, aber auch persönlich?
Also es ist eine ganz schöne Arbeit und es ist ganz wunderbar, an so vielen verschiedenen Häusern arbeiten zu dürfen. Ein großes, großes Privileg. Und man lernt eben an den verschiedenen Häusern verschiedene Menschen kennen. Und das ist, glaube ich, das, was am meisten Freude bereitet. Also vor, auf und hinter der Bühne unterschiedlichste Menschen aus unterschiedlichsten Gewerken. Und klar, mit den unterschiedlichen Theatern, an denen ich arbeite, geht natürlich einher, dass ich auch unterschiedliche KünstlerInnen treffe. In Bremen habe ich zum Beispiel mit einem Regisseur gearbeitet, der ein Freund ist und ein langer Begleiter, mit dem ich schon sehr lange arbeite. Am Burgtheater durfte ich jetzt mit einem Regisseur arbeiten, mit dem Intendanten des Hauses, mit dem ich vorher in Köln was gemacht habe. Und so gibt es so dann auch verschiedene Arbeitsbeziehungen an verschiedenen Orten. Es ist sehr aufregend, es ist sehr schön. Es ist manchmal auch anstrengend, wenn man von A nach B möchte oder von B nach C und dann es mit dem Verkehr nicht ganz klappt oder mit der Deutschen Bahn oder. Mhm. Aber das sind Lappalien, da muss man sich drauf einstellen, da muss man sich so richtig rein entspannen dann, ja.
Genau. Und wie ich das so raushöre, ist das wie bei uns Musikern doch eine kleine Familie und du kennst die Leute dann oft auch schon von vorherigen Produktionen oder eben vielleicht aus dem Studium, keine Ahnung. Also man trifft sich dann immer wieder, ne?
Ja, genau. Man trifft, die Welt ist am Ende, die Bubble ist dann doch erstaunlich klein auf eine Art. Also wahrscheinlich haben wir alle irgendwie dann so unsere Dunstkreise, in denen wir uns dann auch bewegen, weswegen wir die Menschen dann auch wieder treffen. Es gibt natürlich auch eine ganz sicherlich Bereiche, wo ich Menschen nicht kenne, aber Theater, an denen ich noch nicht war, wo wiederum andere Arbeitsbeziehungen sind, wo es sich nicht tangiert. Aber ja, man sieht sich irgendwie dann doch immer wieder. Auch die MusikerInnen zum Beispiel. Also ich habe in Düsseldorf mit MusikerInnen gearbeitet, die jetzt auch in Wien dabei sind, mit denen ich auch in Köln gearbeitet habe. Und das ist auch schön, wenn man sich dann wieder sieht.
Ja, ich finde es immer sehr schön, wenn man schon weiß, da ist eine Person, wenn es schon eine Person ist, wo man weiß, da ist die Chemie gut. dann kann man auch alles Neue viel besser verkraften, als wenn alles komplett neu ist. Also schon eine Person zu kennen, ist einfach schon ein Riesenvorteil. Und ich gucke bei meinen Projekten auch immer danach, dass ich Musiker dabei habe, mit denen ich schon länger zusammenarbeite und dann neue integriere. Und das geht halt schön in dieser Mischung.
Ja, ja. Da stimme ich zu 100% zu. Es ist ja auch aufregend, neue Orte zu betreten und neue Abläufe auch. Also jedes Theater hat ja auch einen anderen, ja, also wie wird miteinander gearbeitet oder wie funktionieren eben die Vorgänge? Und da schon mal so Anknüpfungspunkte zu haben und sich orientieren zu können, das gibt eine Sicherheit auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Also als ich da das erste Mal vor dem Burgtheater stand, dachte ich auch, Oh Gott. So, aber dann ist, ja, am Ende wird auch überall mit Wasser gekocht. Jetzt mal ganz genau, also was ja toll ist, dass man dann auch die Sprache dann doch auch irgendwie, dass man sich dann doch auch versteht irgendwie.
Ja.
Und manche Dinge eben überall gleich sind. Und dann gibt es aber eben wieder Unterschiedlichkeiten, ja.
Mhm. Ja, schön. Also das ähnelt sich ganz mit unserer Musikerwelt und das ist ein großer Profit, den man hat, wenn Bekannte schon da sind und genau, wenn man so einen großen Respekt hat von so einem Haus und dann weiß man, aber der ist jetzt auch da.
Alles ist okay, dass ich da bin. Ja, genau.
Du hast ja sehr unterschiedliche Rollen gespielt, von Shakespeare bis zu zeitgenössischen Stücken, Rollen. Gibt es eine Rolle, die dir besonders nahe gegangen ist oder dich nachhaltig begleitet hat?
Ich glaube, es gibt wahrscheinlich so eine Handvoll Figuren und Arbeiten, die... Also man nimmt natürlich aus jeder Arbeit was mit, aber ich würde sagen, es gibt so eine Handvoll Rollen, die mich auf eine besondere Art und Weise begleitet haben. Und aber in verschiedenen Bereichen. Also zum Beispiel habe ich ein Stück gemacht, die Uraufführung von Mithu Sanyals Roman Identity. Und dort hat Kieran Joel Regie gemacht. Das war eine sehr, sehr aufregende Zeit für uns am Haus, weil dort sehr viel im Umbruch war und wir haben uns innerhalb dieser Produktion viel unterhalten zum Thema Chancengerechtigkeit, Diskriminierungserfahrungen. Was ist überhaupt eine strukturelle Diskriminierung? Was bedeutet es, wie Figuren oder Rollen besetzt werden? Also warum spiele ich jetzt Nivedita und kann ich das überhaupt? Also das sind Fragen, die wir uns während des Probenprozesses gestellt haben, wo wir viel im Gespräch waren. Und es war sehr aufreibend, weil viele Menschen mitgearbeitet haben, die da auch mitdenken wollten. So. Und was die Romanfigur durchmacht, die Nivedita, es geht immer wieder darum, dazwischen zu sein. Und irgendwann schreibt sie, sagt sie, denkt sie, ich habe plötzlich eine Sprache gefunden für etwas, was ich vorher wahrgenommen habe, aber was ich nur wahrgenommen habe in Form von Phantomschmerzen. Da ging es eben auch um negative Erfahrungen für sie als Mensch aus einer indischen Familie, aber irgendwie auch deutsch und also in between sein. Und ich dachte immer, ich kann das nicht spielen. Und irgendwann macht es aber so plopp, wo ich dachte, na, erstens spiele ich es, weil es ist meine Arbeit. Ich bin Schauspielerin. Und zweitens kann ich dieses Dazwischensein nachvollziehen. Und das ist etwas, was mich bis heute noch begleitet und wo ich immer wieder, ach, kann ich das jetzt machen? Oder es ist ja wichtig, auch darüber nachzudenken, so wie ihr das jetzt macht, Zusammenhänge schaffen und andere Menschen auch zusammenzubringen. Und am Theater haben wir natürlich den Prozess, dass mehr POCs ins Ensemble kommen. Und wie kann man das gestalten, dass es offener ist, dass andere Menschen repräsentiert werden? Ja, genau. Das ist also das auf dieser strukturellen Ebene, das hat mich irgendwie sehr intensiv begleitet. Und es ist am Ende ein Abend geworden, der sehr fluide ist im Spiel auch mit tollen Kolleginnen. Und es war aber auch eine sehr anstrengende Arbeit, muss ich dazu sagen. Das hat sich nicht mal eben so von alleine da auf die Bühne gesetzt. Da mussten wir alle, da haben wir uns ganz schön, es wurde auch mal gestritten und es war, ja, genau. Das ist so die eine Arbeit, die zermürbend war und ganz toll.
Ja.
Oder meine Arbeit mit Robert Wilson war zum Beispiel auch, ganz wunderbar, weil ich dort sehr viel gelernt habe. Ja, also ich könnte jetzt wirklich, ja, es gibt wirklich so viele tolle Arbeiten. Auch Ellbogen von Fatma Aydemir war eine ganz, ganz tolle Arbeit, die ich machen durfte. Und so was anderes, was mir sehr viel Freude bereitet hat, ist eine Arbeit mit Stefan Bachmann für die Inszenierung Holtrop. Da sprechen wir tatsächlich den ganzen Abend. Es ist ein Roman von Reinhard Götz. Es geht ein bisschen um diese Karstadt-Quelle, den Skandal um den Mittelhof. Auch wird er nicht so genannt, aber der Roman arbeitet sich ein bisschen daran ab. Und da sprechen wir den ganzen Abend über rhythmisch im Takt.
Also Wahnsinn, ja.
Genau. Und das macht mir eine große, große Freude, weil ich sehr, sehr gerne rhythmisiert oder eben ja andere Sinnerfahrungen auf der Bühne erlebe und das auch mag, dass es ein bisschen, dass nicht alles möglich ist. Es gibt einen Takt, an den wir uns halten. Es gibt einen gemeinsamen Atem und der verbindet. Und das ist eine sehr besondere Arbeit auch für mich gewesen, ja.
Ja, das ist ja auch ganz stark in Gedichten, ne? Dass Gedichte einen Rhythmus haben und das ist sehr spannend, überhaupt in der Sprache, mit dem Rhythmus und mit dem Atem. Klar, für uns ist das Musiker, ist das Bläser jetzt existenziell sowieso, sich Gedanken zu machen, was nehme ich in einen Atem, wo mache ich eine Pause, wo passt der Atem auch von der Phrasierung her, von dem, was die Musik sagen will. Und das ist praktisch die tägliche Auseinandersetzung mit der Atmung und mit, also wenn man dann jetzt Noten als Text versteht, ne, welcher Text gehört jetzt zusammen und wo mache ich bewusst eine Pause und so weiter und so fort, ja.
Ja, das ist eine tolle Arbeit. Das habe ich auch gemerkt mit den MusikerInnen, die eben mitgespielt haben, wenn es um einen gemeinsamen Atem geht oder um eine Improvisation.
Mhm.
Raum auch für andere zu lassen, also dass es immer wieder ein Raum ist, der gemeinsam begangen wird und wo man den dann auch wieder, also ja, Luft ranlässt, nicht die große Solo-Nummer, ne? Also nicht vorne mit der Rampe und ich zeig mal, was ich kann, sondern der
Miteinander.
Ja, das Miteinander. Und das finde ich im Tanz wie auch in der Musik, ich will jetzt überhaupt nicht meinen eigenen Berufsstand in die Pfanne hauen, weil ich gehöre da natürlich selber dazu. Spot on, hallo, wie bin ich? Aber da habt ihr sehr große Fähigkeiten und ich habe das Gefühl, das gehört ein bisschen, das können wir auch gemeinsam, aber natürlich, also so, Rampensäule gibt es eh auch überall und es ist ja auch okay.
Ja, klar, aber im Ensemble, klar, auch bei uns ist dann wichtig mitzubekommen, oh, bin ich jetzt zu laut, zu leise, wie ist die Balance? Die ganze Zeit eigentlich so daneben, dass man halt seine Noten spielt und den Ausdruck reinbringt, wie passt das jetzt zu den anderen, ne? Und dann auch im Gespräch zu sein, ne? Du kannst dir ein bisschen mehr geben oder kannst du bitte da was leiser spielen, ich möchte das sehr leise spielen, so dass man sich abspricht und so weiter. Stimmt, das ist vielleicht auch interessant für unsere Zuhörer, was dann in dieser Probenarbeit auch stattfindet, ne? Wie man sich, an was man eigentlich alles denken muss und was man umsetzt und womit man sich beschäftigt, um damit es wirklich schön rund wird. Aber toll, dass du schon so viel mit Musikerinnen zusammengearbeitet hast. Dann, ich freue mich jetzt total schon, bin schon sehr, sehr neugierig, wie das wird.
Deswegen habe ich auch so Lust, also wirklich so habe ich mich total gefreut.
Mein Freund
ist Kontrabassist und Bassist und wir machen manchmal auch Sachen zusammen.
Toll.
Ich mag das wirklich sehr. Ich habe nur hobbymäßig Musik gemacht. Die Arbeit, die gemeinsame Arbeit, das ist schon etwas, was mir schon immer besonders viel Freude gemacht hat. Also ja, gerade im Zusammenspiel mit, also das Zusammenspiel von Sprache und Klang. So, weil manchmal kann Sprache ja auch zum Klang werden. Es gibt ja auch Vocal Artists, die mit ihrer Stimme, wo es, also ja, genau. Ja. Also da gibt es ja eine riesen Bandbreite an künstlerischen Ausdrücken und ja.
Genau. Ja, da habe ich mich natürlich auch riesig gefreut, dass du dich direkt gemeldet hast. Ich habe ja da an dieses Betriebsbüro geschrieben in Düsseldorf, genau, am Schauspielhaus. Ja. Und dann ist ja immer der erste Kontakt und man weiß nicht, wie kommt das jetzt rüber. Und da habe ich mich wirklich sehr gefreut. Habe ich gedacht, gut, das wird sicher schön werden. Das klingt gut.
Ich habe mich auch gefreut. Ich war zu der Zeit in Anführungsstrichen nur noch Gast am Haus. Also nicht mehr fest und dachte, oh, was schreibt jetzt die Kollegin vom KP? Oh Gott, habe ich jetzt irgendwas verpasst oder so? Nein, aber dann rufen die auch an. Alles gut, aber manchmal. Ja. Und dann habe ich mich aber natürlich einfach nur gefreut. Ja, genau. Ja.
Klasse, sehr schön. Du wurdest ja mehrfach von Theater Heute nominiert, unter anderem als Schauspielerin des Jahres. Was bedeuten dir solche Auszeichnungen? Geben sie dir Rückenwind oder setzt man sich dann selber noch mehr unter Druck?
Also die Rückmeldungen oder die Nominierungen oder auch Auszeichnungen, die ich bekommen habe, geben einem schon Rückenwind, beziehungsweise sie geben ein Zeichen, dass man selbst nicht alles falsch macht. Wenn man in Zweifeln, ich glaube, wir sind sehr viele von uns zweifeln von Natur aus, weil es irgendwie ja auch zum Leben dazugehört. Und was heißt weiterkommen immer, ne? Also was heißt weiterkommen in der Kunst? Aber dazu lernen. Und dazu gehört ja irgendwie auch immer der Zweifel. An sich selbst und im Privaten und in der Welt. Und irgendwie gehört der Zweifel ja dazu. Und der Beruf besteht, das klingt jetzt immer so abgedroschen, auch schon sehr irgendwie. Im Studium hieß es immer scheitern, scheitern, besser scheitern. Also entsteht natürlich auch über Fehler. Man macht einen Fehler und dann macht man wieder neu. Und so eine Auszeichnung ist mal ein kurzes, du wirst gesehen, es ist, beziehungsweise du bist da auf einem richtigen Weg, so irgendwie auf eine Art. Und gleichzeitig, ja doch, da freut man sich schon irgendwie über diese Anerkennung, ja. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass es so viele tolle KünstlerInnen gibt, die keine Auszeichnung oder keine Nominierung erhalten, weil zum Beispiel dort die Journalistin oder von Theater Heute zufällig niemand kam und die Inszenierung niemand gesehen hat, beziehungsweise die Journalistinnen, die dann eben auch diese Bewertungen abgeben, die sehen ja auch gar nicht alles. Das heißt, es ist auch immer nur ein kleiner, kleiner Ausschnitt, der überhaupt gesehen wird. Deswegen, ja, genau. Aber man freut sich trotzdem, auf jeden Fall. Das wäre eine Lüge, wenn ich jetzt sagen würde, ist mir egal. Mit Druck, ich glaube, nee, Druck habe ich weniger, jetzt zu denken, oh Gott, ich brauche irgendwie nächste Spielzeit, da muss unbedingt eine Nominierung her, sonst, nee, das ist das, da mache ich mir dann schon zu viel, da bin ich dann aufgeregt genug, dass es zur Premiere kommt und der Abend gut wird und die Zeit eine schöne ist. Da mache ich mir dann mehr Druck, würde ich sagen, ja.
Ja, verstehe. Also ich denke mal, ja, unsere Arbeit ist ja, was du sagst, mit diesen Zweifel und auch Unsicherheit, die dazugehört, es ist ja nicht fassbar in dem Sinne, ja, also jeder Abend im Theater, jeder Abend auf der Bühne als Musiker, den muss man neu gestalten und neu erschaffen. Und man kann sich auch nicht darauf ausruhen, dass es vielleicht gestern oder vorgestern Abend gut war, sondern man muss es halt wieder. Ja. Und es ist nicht so wie ein Kuchen, den ich backe, den gucke ich mir jetzt an, den habe ich so vor mir stehen, sondern es ist irgendwas, ja, was ist das eigentlich? Das ist nur in mir, ja, es ist in mir und ich muss darauf vertrauen, dass es dann wieder gelingt, dass das, was ich über Jahre gelernt habe, was in den Körper eingegangen ist, dass es wieder erscheinen wird an dem Abend. Und man muss dann wahrscheinlich auch im Leben immer so eine gute Balance haben, dass man nicht zu viel, nicht zu wenig macht, dass man immer noch diese Lust hat, das aus sich herauszuholen. Und, oder?
Ja, absolut. Ich würde, ja, es ist so, die Mittelmäßigkeit auch irgendwie annehmen. Also nicht mit dem Überdruck, der Überspannung auf die Bühne gehen, sondern auch mit einem, es ist jetzt heute, also das habe ich gemerkt früher, also habe ich dann mich noch irgendwo, jetzt muss ich noch mich irgendwo reingepusht oder so ein bisschen, ne? Ich brauche noch ein bisschen, ich muss ein bisschen noch vorher schwitzen, bevor ich sozusagen jetzt auf die Bühne gehen kann. Und inzwischen findet eigentlich das statt, dass ich eher versuche auszuatmen, eine Ruhe zu finden, also mich zu fokussieren auf meine Umgebung, also und aber mit einer Ruhe, ich versuche es so. Ja. Und das hat was mit einem Mut zur Mittelmäßigkeit zu tun. Also sobald ich, manchmal beobachten wir uns ja auch dann, plötzlich beobachtet man sich auf der Bühne und merkt, oh, wie ist das denn, was habe ich denn da gerade gespielt? Und in dem Moment ist man so in der Bewertung drin und ich glaube, es ist auch okay, dass das mal passiert, aber dann rutscht es einem wieder weg. Oder wenn man denkt, oh ja, da fühle ich gerade besonders viel, da gehe ich jetzt nochmal richtig, da lasse ich mir jetzt nochmal richtig Zeit. Nee, der Zug ist jetzt abgefahren, die Zeit ist rum. Du hast das jetzt vielleicht, das für dich war das jetzt vielleicht irgendwie eine schöne Erfahrung, aber alle anderen konnten damit jetzt vielleicht gerade mal nicht so viel anfangen. So. Und ja, den Abend da also den auch so zu also ja, das, was es ist, irgendwie auch so anzunehmen. Irgendwie.
Ich glaube, man muss einfach so, oder man, es ist schön, wenn man zu sich freundlich bleibt und einfach sagt, komm, du hast dich gut vorbereitet, du gibst dein Bestes und Fehler sind auch menschlich und dass man gnädig mit sich selbst bleibt, weil wir ja immer diesen Perfektionsanspruch haben, ne? Der ist ja einfach immer im Raum, seit dem Studium, ne? Absolut. Und dass man da sich, wie du sagst, selbst beruhigt und freundlich mit sich spricht selbst. Ja.
Und dann kann das auch einem, ich glaube, dann kann das auch einem Publikum sogar gefallen. Also wir hatten in dem Abend, wo wir so rhythmisch sprechen, wenn dann plötzlich ein Fehler passiert, ist auch überhaupt erst spürbar, okay, das ist eine ganz schöne Leistung auch, irgendwie da drin zu bleiben. Und ein Publikum, wenn dann plötzlich, jetzt gib mir mal Text rein oder so, ne, wo Text, Hilfe, ich komme nicht weiter. Und da plötzlich geht es ja auf. Also das ist ja eine Chance, die wir am Theater, die ich als Schauspielerin natürlich auch habe, dass kurz sich das öffnet, weil plötzlich die Illusion, wenn man jetzt ein Stück hat, wo es um eine Illusion geht, also man irgendwie die vierte Wand ist zu und plötzlich Text und dann plötzlich öffnet sich ja so eine vierte Wand auch und es ist so eine, plötzlich ist ein anderer Atem im Raum. Es ist ja auch aufregend, wenn plötzlich was passiert, was unvorhergesehen ist und das sind für einen selbst auch dann eigentlich sehr aufregende Momente und danach denkt man, oh nein oder so, ne? Ja, verdammt oder so. Mir ist das auch schon passiert, dass ich in so einer Endprobe dann, das war irgendwie ein ganz komischer Tag. Ich bin ständig, das ist mir noch nie passiert, so falsch. Plötzlich stand ich so falsch an so Orten. Dann von der Bühne runter, verdammt, habe ich geflucht. Hat man dann gehört auf der Bühne und dann so, Janet, alles in Ordnung. Das ist mir auch noch nie passiert, aber richtig laut habe ich geflucht und so. Oh, und dann zu sagen, ja gut, ist jetzt passiert, jetzt geht's weiter. Das lernen wir dann ja auch irgendwie im Laufe der Zeit, dass man nicht immer mit dem Hammer dann so,
genau. Genau, stimmt, sich so selber prügelt, ne? Auch mal über sich selbst schmunzeln kann. Und die Menschen oder das Publikum liebt ja eigentlich diese Menschlichkeit, die auch entsteht, wenn mal ein kleiner Fauxpas passiert. Und bei uns ist es auch so, wir haben ja auch gemeinsam noch dieses Werkstattkonzert in Haus Katz in Jüchen. Und da kommen die Leute total gern hin, da dürfen die halt bei einer Probe dabei sein und wir proben dann noch und da passieren natürlich auch nochmal Fehler, man muss Absprachen machen und so und das lieben die.
Ja, genau.
Also das ist immer so eine schöne Atmosphäre und die bedanken sich sehr und ich glaube, die haben das so gerne, einfach zu sehen, wie wir arbeiten und wo auch mal was passiert. Es muss nicht perfekt sein, wie im Konzert, sondern ja, einfach diesen Prozess mitzukriegen und auch diese Menschlichkeit zu spüren zwischen Publikum und den Künstlern, das darf man nicht unterschätzen. Das
ja, voll. Das ist schön. Das mag ich auch persönlich. Ich mag das sehr gerne. Ich finde es schön, wenn das stattfindet. Also es ist ja auch aufregend für einen selbst, irgendwie da in einem Feedback zu sein oder so. Ja.
Stimmt. Also neben deiner Theaterarbeit bist du im Performance-Kollektiv Para aktiv. Was suchst und findest du dort, was in einem festen Theaterkontext vielleicht keinen Raum hat?
Ja, also mit Para habe ich jetzt, es ist jetzt auch schon lange her, dass ich mit den KünstlerInnen dort an der Performance-Installation Feed the Rich gearbeitet habe. Ich kenne die Menschen schon teilweise sehr, also länger, die dort arbeiten, die KünstlerInnen. Und das Schöne ist, wie ich gerade schon gesagt habe, in dem Moment, also das, was ich zuletzt mit Para gemacht habe, war eine Rauminstallation. Das heißt, wir waren gemeinsam mit Zuschauenden in einem Raum, der gar nicht abgeschlossen war. Also es gibt nicht die Bühne und das Publikum. Wir sind in einem Raum mit Ausstellungsstücken und wir hatten Krauthafen, die hergestellt worden sind, wo Weißkraut gehobelt worden ist, welches wir dann nachträglich fermentiert haben. Also es ging um die Herstellung von Sauerkraut und das hieß Feed the Rich. Es ging sozusagen darum, die Wut in das Kraut zu reiben, das zu fermentieren und anschließend an den Nachbarn zu verschenken oder den Arbeitgeber, mit dem man gerade Stress hat, um die Wut, die man selbst hat, ins Kraut und das Teilen des Mikrobioms. Und das als Konzept ist, ich habe mir dieses Konzept nicht überlegt, ich bin als Performerin und Schauspielerin im Gespräch später dazugekommen, also die KünstlerInnen haben das schon vorgearbeitet, aber so eine Möglichkeit zu haben, dort gemeinsam diesen Raum, in diesem Raum zu sein, und da können dann ganz andere Sachen plötzlich entstehen und Zuschauende werden plötzlich zu Kollaborateuren. Also es wird eben, ja, es gibt stellenweise keine Trennung mehr. Und das ist ein sehr aufregender Prozess. Und rein künstlerisch kann ich natürlich anders mitdenken, anders mitarbeiten, anders Entscheidungen auch mittreffen. Und das ist auch am Theater möglich, je nachdem, mit wem man arbeitet. Aber das ist dort ein bisschen gegeben. Wir arbeiten natürlich weniger hierarchisch. Das heißt, alle bringen so ihr Handwerk mit oder aus der Kunst, wo sie herkommen. Und dann verschmilzt es so irgendwie. Und es ist ein bisschen, ja, es ist flirriger. Es ist, also ich weiß nicht, an welchem Theater man auf einer Bühne könnte, hätte man das so einfach nicht machen können. Ja. Also eine Ausstellung oder so eine Rauminstallation, es gibt natürlich auch KünstlerInnen, die das auch machen. Das bekomme ich da, genau.
Ich verstehe, da ist man irgendwie so mehr Teil des Ganzen, ne? Also die Menschen, die das dann zusammen machen, mit ihren Fähigkeiten, die, soll ich sagen, verknüpfen sich ganz stark, ne? Und ist sehr demokratisch und offen, ja.
Ja, und die Prozessabläufe sind auch andere. Also es ist ein, am Theater ist, genau, auch die zeitlichen Abläufe am Theater. Natürlich auch andere.
Ja.
Das heißt, wir haben dann noch weiter gewerkelt und dann wird bis zur Ausstellungseröffnung noch hier gebaut und da gebaut und nochmal, kann man nicht so und so. Und am Theater sind manche Sachen dann müssen behördlich abgenommen werden. Mhm. Also eine andere Maschinerie natürlich auch.
Verstehe. Ja, du arbeitest ja auch als Sprecherin, also du bewegst dich als Künstlerin zwischen Sprache, Körper und Klang, kann man vielleicht so sagen. Und wie hat sich dein Selbstverständnis über die Jahre verändert? Fühlst du dich mehr als Schauspielerin, Erzählerin, Performerin oder ist das gar nicht zu trennen für dich?
Also Es ist schon zu trennen für mich. Also als Sprecherin arbeite ich, wenn ich an einer... Nein, beides. Es ist nicht immer zu trennen, aber manchmal ist es schon zu trennen. Allein wenn ich jetzt eine Rechnung schreibe. Also wenn ich jetzt natürlich in einem Hörspielstudio arbeite oder mit... ich eine Hörspielreihe mache, da spiele ich zum Beispiel den Hauptcast von so einer Tierband, ich spiele den Fuchs und dort nehmen wir regelmäßig Hörspiele auf für Kinder und da bin ich durch und durch Sprecherin. Wobei natürlich schauspiele ich auch, jetzt hast du mich. Aber da bin ich vornehmlich erstmal Sprecherin, Performerin ist, oder Performance, da bin ich weniger eine Figur, eine Rolle. Da geht es eben wie um so den Kontext jetzt mit Para, so Rauminstallation, also es ist installativer. Es geht manchmal um Konzepte, und als Schauspielerin bin ich meistens eine Figur, eine Rolle, die ich innerhalb eines Textgefüges spiele, wo es meistens ein Publikum gibt und eine Bühne. Und ich glaube, es ist insofern ein Unterschied, weil in jeweils diesen Bereichen wieder die Feedbackschleife eine andere ist. Also im Theater habe ich das ganz klar Publikum, Bühne, in der Installation eben, wie eben beschrieben, vermischt sich das plötzlich. Und beim Sprechen habe ich erstmal von den Hörenden natürlich überhaupt gar kein Feedback. Da spreche ich eigentlich in einer Tonkabine einfach in so ein Mikro rein, habe natürlich Feedback von außen, von Regie und Produktion oder meinen Mitsprechenden, Spielenden. Aber genau, das ist schon ein Unterschied. Es ist auch für die KSK im Übrigen ein Unterschied, natürlich in Rechnungen, sozusagen, ob eine Sprecherin war oder eine Schauspielerin. Aber ich selbst empfinde mich als ein Konglomerat, eine Mischung aus allem, ja.
Und du machst das alles gerne. Und, ja,
absolut. Ich liebe es, dass ich mit meinem Studium all das machen darf und kann. Und ja, das ist schön. Ja.
Toll. Schön. Ja, dann kommen wir mal zu unserem Konzert Brückenklänge vom Bosporus bis zum Rhein, in dem du unterschiedliche Texte lesen wirst. Und du liest Texte von Rumi, dem philosophische Texte kann man vielleicht sagen, von Orhan Pamuk, von Safi Ichran und Jens Mühling. Und wie gehst du mit dieser literarischen Vielfalt um? Die sind sehr unterschiedlich, die Texte. Mhm. Also wie machst du das praktisch und wie schaffst du das emotional?
Mhm. Also ich glaube, meine Arbeit beginnt meist sehr intuitiv. Also ich habe die Texte von euch bekommen und dann lese ich erstmal möglichst filterlos, beziehungsweise den Filter, den ich natürlich als Person irgendwie mitbringe oder die Brille, mit der ich immer auf Dinge schaue, aber versuche sehr intuitiv zu lesen. Also zumal ich in meiner Schulzeit und auch während des Schauspielstudiums mit sehr vielen Menschen, also weder mit Rumi noch mit Pamuk, Kontakt hatte. Was ja auch erstaunlich ist in der heutigen Welt, dass man dann doch plötzlich wieder in dieser Literatur ist, die wir irgendwie so kennen, also von Schiller, Shakespeare, also und dann lese ich und dann sehr intuitiv und gucke erstmal, was da passieren natürlich beim Lesen sofort Sachen. Ein Gedanke, wo ich merke, da kann ich anknüpfen. Ein Gefühl, was sich überträgt, eine Sehnsucht, ein Geschmack. Und jetzt im Laufe der Zeit fange ich dann an, ein bisschen zu recherchieren. Also der erste Vorgang ist immer sehr intuitiv, da bin ich sehr neugierig und so. Und dann natürlich jetzt in Vorbereitung auf die Lesung, da steht auch noch Arbeit an, gehe ich dann natürlich in die Recherche rein. Also woher kommen die Texte? Oder was wissen wir über die Autorinnen, die MystikerInnen, die Philosophinnen? Also was spielt aus der Perspektive mit rein? Und dann macht man so Querverweise. Und das ist dann eine Ja, das ist eine andere Arbeit, die ist natürlich auch spannend, weil es was mit Recherche zu tun hat, wo sich plötzlich andere Welten auftun, wo man auch manchmal orientierungslos ist, wo man auch dann plötzlich, oh Gott, das ist aber jetzt, ist jetzt das gemeint oder das, oh, das kenne ich jetzt so gar nicht, also die Sprache ist mir irgendwie auch fremd, also auch in der Übersetzung, ne? Also es sind ja Übersetzungen, aber wie, ist ja trotzdem ein anderer Klang, also und das ist, das gefällt mir, aber das hätte, weiß ich nicht. Und so, dann ist man plötzlich anders da drin, dann schaut man anders da drauf. Aber es ist erstmal, es ist sehr aufregend. Ja, es ist sehr aufregend.
Es ist ja auch ein Problem mit den Übersetzungen. Ich meine, erstmal finde ich es total schön, dass wir so Texte haben im Programm, die man halt sonst nicht hört, ne? Oder wahrscheinlich sehr selten hört und auch so unterschiedlich sind von der Färbung. Aber klar, Übersetzungen in eine andere Sprache haben immer ihre Grenzen.
Richtig, weil es für manche Wörter keine Übersetzung richtig gibt, dann Umschreibungen. Und das ist, da wird es kompliziert. Dann versucht man natürlich irgendwie, wie beschreibt man das jetzt im Deutschen? Gibt es keinen Begriff für so? Das ist ja schon untereinander, wenn man dieselbe Sprache spricht, ein komplizierter Vorgang, dass die andere Person das so versteht, wie man es selbst sagt und gemeint hat. Also da gibt es ja schon Diskrepanzen. Und dann von einer Sprache in die andere, das ist natürlich ein ehrlich gesagt, ein sehr komplizierter Vorgang. So.
Genau, ja. Das ist auch eine sehr aufwendige Arbeit, so eine Übersetzung zu schreiben, finde ich. Also es geht weit über das hinaus, Wörter zu übersetzen, sondern man muss den Sinn erfassen und wiedergeben können und trotzdem noch am Text sich balancieren. Ja.
Absolut.
Ja. Und bei uns ist es ja so, es sind Texte mit spiritueller Tiefe und aber auch mit heiterem Alltagswitz. Also es ist eine sehr schöne Bandbreite und so ist auch die Musik, die wir dazu spielen werden, sehr.
Ich freue mich.
Ja, dann haben wir ja noch den Tänzer dabei, der ist ja auch. Ja, Derwisch-Tänzer ist dabei.
Das ist so, das, ja. Also darüber freut, das finde ich wirklich Wahnsinn, aufregend. Also, das ist ja auch jahrelange Arbeit. Ich habe nur ein bisschen recherchiert und dachte, wow, also das ist.
Ja. Das wunderschön, ne? Ich hatte da auch eben erst nur dieses Bild von diesem Tänzer in diesem weißen Gewand mit dem steilen Hut, den man so kennt.
Ja.
Und dann ging es mir so wie dir, wenn man dann recherchiert, dann kommt Rumi, die Philosophie vom Islam ausgehend, wie ist das entstanden und so weiter. Und dann tut sich eine riesige Tür auf und man denkt, oh Gott, das hast du alles noch gar nicht gewusst, ne? Und aber das ist natürlich toll an unserer Arbeit, ne? Dass wir so Sachen entdecken dürfen und das ist eine Bereicherung fürs eigene Leben, ne?
Absolut. Und bei manchen Sachen merke ich dann auch, da werde ich plötzlich so, dann recherchiere ich und dann, wenn man sich jetzt das Osmanische Reich anschaut, ne, oder wenn man dann so in die Geschichte, dann ist man plötzlich so, sich die Geschichte anschaut, wo es auch Mord und Krieg und Enteignung und all diese Dinge, also wo es das aber auch, was es auch alles gibt natürlich, also was ist jetzt diese Überzeugungskraft von Rumi, die bis ins Heute ausstrahlt, und was können wir mitnehmen? Es geht nicht um dogmatisch sein, es geht nicht um panarabische Ideologien, es geht nicht darum, es geht um eine große Weltoffenheit, eben die Spiritualität, von der du gesprochen hast, also die Sehnsucht nach dem Verstehen oder zum Kern zu kommen. Also der Kern ist irgendwie für mich jetzt, also wirklich der Kern der Sehnsucht, das verbunden sein wollen, das ist irgendwie, jetzt so im ganz Kleinen, ne? Also, ich werde noch sehr viel von Rumi lesen, das weiß ich jetzt definitiv. Also, nur ganz kleine Schnipsel kannte ich und jetzt dachte ich, es ist irgendwie, also, wie kann es sein? Also, es ist wirklich, wirklich toll, ja.
Ja. Ja, es gibt auch so Schriftsteller und auch Komponisten, die ja wirklich so für die Ewigkeit komponiert haben und wo ich auch sage, auch große Komponisten, die hatten die Gabe, also es gibt sehr komplexe, nehmen wir mal Johann Sebastian Bach, es gibt natürlich total komplexe Kompositionen von ihm, die die vielleicht nicht für jeden direkt nachvollziehbar sind, weil sie so unheimlich komplex sind und intelligent und genial. Aber ja, er hat auch Stücke geschrieben, die jeder sofort versteht. Ja, also die R von Bach oder so. Irgendwie, ja, das ist sofort verständlich und da. Und das gibt es auch bei Schriftstellern. Es gibt welche, die, das ist unheimlich verschachtelt. Vielleicht, ja, Goethe kann man vielleicht nennen. Ja, da gibt es manche
Den habe ich hier, ja genau, hier den Thomas Bernhard habe ich hier gerade neben mir liegen. Also, ja, genau,
ja. Ne, also da, ne? Und dann, aber es ist, finde ich, eine unglaubliche Gabe, wenn man beides kann, ja? Also wenn man diese Komplexität hat, aber auch so komponieren oder schreiben kann, dass es jeden sofort packt.
Das ist toll. Ja, das wird diese Menschen, die so lange, also immer noch so eine Strahlkraft haben und weiter, also ja, so eine Überzeugungskraft, das ist vielleicht das, vielleicht ist es das Geheimnis, dass es in der Einfachheit verständlich ist, aber auch in der großen Komplexität. Und das zu verbinden, das ist ja, mit dem Geniebegriff, ich passe immer auf, aber es ist dann genial.
Ja, ja.
Also, ja, ja. Oder so feinstofflich, feingeweblich oder so. Ne? Das ist.
Ist faszinierend,
also,
einfach.
Ja, genau. Also bei mir sind ganz viele Assoziationen entstanden. Ich finde, das geben die Texte, die wir haben, her. Genau, eigene Assoziationsräume zu schaffen. Und das ist, glaube ich, toll. Und wenn wir es schaffen und übertragen können, dass die Menschen, die dann da sein werden, selber ihre Assoziationen, ja, dass die entstehen, dann wäre das wär toll. Also mit allem Sinnlichen. Also die Musik ist ja auch etwas, ja, Texte sind ganz toll, aber im Zusammenspiel mit Musik und Klang, das ist etwas, das hören wir. Da gibt es erstmal, hat auch was mit Verstehen zu tun. Mein Freund sagt immer, ach, die Menschen immer, wenn ich Klassik anmache, sagen alle, das ist so traurig, aber das hat was mit einem Hörverständnis zu tun oder mit einer Hörerfahrung. Ist doch nicht alles traurig, was klassisch, also das ist doch Quatsch irgendwie, Quatsch, das stimmt überhaupt nicht. Nee, bloß keine Klassik, das ist so traurig. Das hat natürlich auch was mit einer Erfahrung zu tun, aber erstmal, ja, haben wir da, wir können sehen, ein Derwischtänzer, da bin ich total gespannt drauf, und hören und ja, Gedanken teilen. Das ist, ja, genau.
Und Fethi Ak, der Percussionist aus unserem Ensemble, kommt auch aus der Türkei und lebt schon lange in Deutschland, spielt die türkischen Instrumente und das ist einfach auch so eine schöne Verbindung. Ja, und der spielt wunderbar und ich glaube, die werden auch so sich betteln da auf der Bühne.
Ja!
Das ist bestimmt toll.
Ja.
Also ich finde, das war jetzt zum Abschluss sehr schön, was du gesagt hast und auch was du dem Publikum wünschst. Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss für unser Interview. Ich freue mich sehr, 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 dass wir uns jetzt kennengelernt haben. Ist für mich jetzt auch, muss ich sagen, sehr schön und beruhigend, dass dieses menschliche, den menschlichen Austausch schon über den Podcast gehabt zu haben.
Ja.
Und ich sag mal auf ganz bald, wir sehen uns im August und
ja,
das wird sicher sehr schön.
Ich freue mich. Vielen Dank. Es war sehr schön.
Ja, ganz herzlichen Dank, Janet. War super.
Danke.
Danke.